Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, miteinander Jesus begegnen können, miteinander Jesus so ehren können, wie wir das gerade eben getan haben. Da vorne steht schon das Thema von heute Morgen, eine ganz einfache Frage: Wer bin ich? Daniel Fasten, genau. Ja, ihr wisst ja, dass ich, es ist so die Frage nach der Identität, oder? Der Noah hat diese Woche Polizist gespielt, dann habe ich ihm erklärt, dass ein Polizist einen Ausweis hat. Und es gab dann mal eine Krise, weil die Uniform, die Deborah ihm genäht hat, in der Wäsche war. Dann habe ich ihm erklärt, dass Polizisten auch zivil sind und dass sie dann eben einen Ausweis brauchen, dann war der Tag gerettet. Wer bin ich? Das ist gar keine so einfache Frage. Es gibt ja einen Philosophen, der hat ein Buch geschrieben, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich habe es zwar nicht gelesen, aber es ist ein Bestseller. Die Frage, wer bin ich, ist ja so, geht eigentlich ans Eingemachte. Und ich habe euch mal meine beiden Ausweise mitgebracht. Ich bin Doppelbürger, zum Beispiel. Ich bin Deutscher und ich bin Schweizer. Ich habe euch sogar mein Bescheid mitgebracht. Hier, gestützt in Anwendung von Artikel 27 des Bürgerrechtsgesetzes wird erleichtert eingebürgert. Daniel Fassen, Deutschland geboren, 14.06.1976, verheiratet mit Deborah Fassen von Rüschek, Bern, wohnhaft in Heiden, AR. Mit dem Schweizer Bürgerrecht werden folgenden kantonalen und kommunalen Bürgerrechte erworben. Bern und Rüschek, Gebühr 750 Franken. Bern, 22. Februar 2012, Bundesamt für Migration und so weiter. Ich habe einen Bescheid bekommen, ich habe einen Antrag gestellt. Ich wurde erleichtert eingebürgert, gell? Vielleicht fragt sich jemand, ja, wo kommen wir in der Schweiz hin, dass so Leute eingebürgert werden? Das liegt daran, dass ich mit einer Schweizerin verheiratet bin. Ich hatte ein erleichtertes Verfahren. Die größte Hürde war, dass der Böschler an der Tür gestanden ist und von meiner Frau irgendwie mehrere hundert Franken für ein Einschreiben wollte. Es war wirklich die größte Hürde. Natürlich musste ich auch die Unterlagen einbringen und dann alles vor allem warten. Also sie haben dann mir einen Brief geschrieben, wenn ich nachfrage, dauert es noch länger. Also habe ich nicht gefragt. Aber jetzt seit 2012 bin ich Doppelbürger, bin ich Schweizer und bin ich Deutscher. Wer bin ich? Das hat natürlich Auswirkungen auf mein Leben. Oder zum Beispiel diese Woche habe ich mich pflichtbewusst daran gemacht, mal mein Stimmkuvert auszufüllen. Ich habe Stimmrecht. Ich bin jemand in der Schweiz. Natürlich traue ich mich noch nicht so ganz als gebürtiger Deutscher, da jetzt die großen Kommentare zu politischen Fragen abzugeben. Manchmal empfinde ich das auch als Herausforderung, denn als Christ und als Pastor haben wir ja auch eine Sicht auf diese Welt und ich will als Deutscher da aber nicht zu sehr vorpreschen, will da nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch, aber es ist manchmal eine Herausforderung, beides zu sein. Es ist schön, Schweizer zu sein. Es ist für mich auch eine Ehre. Ich finde, die Schweiz hat ein tolles politisches System. Ich bin bewusst Schweizer geworden, weil ich gedacht habe, ja, ich möchte hier auch mitbestimmen können. Ich möchte auch mich in die Schweiz integrieren. Ich bin Doppelbürger. Das hat Auswirkungen auf meine Identität. Ich bin Doppelbürger. Wer bin ich? Und ich habe gedacht, wir wollen heute und auch die nächsten Gottesdienste miteinander so ein bisschen über diese Frage nachdenken. In den zurückliegenden Gottesdiensten, in der ersten Predigtreihe des Jahres und auch am letzten Sonntag, ging es eigentlich so um einen neuen Blick auf mich natürlich, aber dadurch, dass ich auf Jesus schaue. Dadurch, dass ich Jesus sehe. Wir haben das letzten Sonntag gehört und Paul hat es auch noch ein bisschen uns in Erinnerung gerufen, dass es darum ging, dass die Jünger mit Jesus unterwegs waren, dass sie aber gar nicht gemerkt haben, dass er da ist. Und als er dann weg war, war er trotzdem noch da. Und haben uns versucht zu überlegen, was bedeutet es für unser Leben? Und wir haben gemerkt, die Umstände ihres Lebens haben sich geändert dadurch, dass Jesus da war. Es hat sich was verändert. Nicht alle ihre Erwartungen wurden erfüllt, aber Jesus hat ihnen zugehört, hat sie ermahnt, hat sie gelehrt. Die Umstände haben sich verändert. Und dann hatte Paulus ja auch erzählt, oder, dass es darum ging, zum Bewusstsein zu sein, Jesus ist da. Aber es ändern sich ja nicht nur die Umstände, wenn ich Christ werde, sondern auch ich selbst verändere mich. Wir denken ja oft, Veränderung ist ein Thema, was dann einsetzt, wenn ich, also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wir denken oft, Veränderung ist ein Thema, was dann einsetzt, wenn ich bestimmte Schritte unternehme und etwas anderes tue, anders denke, mich anders verhalte. So wie ich das gemacht habe, oder? Ich habe einen Antrag gestellt, den habe ich eingeschickt, ich habe eine Gebühr bezahlt, ich habe dazu noch meine Frau geheiratet, ich habe Schritte unternommen, dadurch bin ich Schweizer geworden. Also das war nicht das Ziel. Ich habe meine Frau geheiratet, weil ich sie lieb und nicht, weil ich Schweizer werden wollte. Aber eben, ich sage immer, das Schweiz ist das gelobte Land der Deutschen. Das war ein willkommener Nebeneffekt. Ja, darf man das so sagen? Also es war zumindest kein Hinderungsgrund, dass meine Frau Schweizerin ist. Die Schweiz war immer positiv. Aber eben, wir denken oft, Veränderung beginnt damit, dass ich etwas tue. Ist das im Christsein auch so? Wer bin ich als Christ? Was heißt denn eigentlich Christsein? Ja, also ich meine, im Neuen Testament ist die Bezeichnung Christ, kommt ja relativ selten vor. Wir sagen ganz schnell, ich bin Christ. Aber was heißt das denn eigentlich? Und wir wollen über diese Frage, wer bin ich, nachdenken, indem wir Epheser 1, Vers 1 bis 14 in den nächsten drei Gottesdiensten, wo ich Predigt habe, das ist der nächste Sonntag und dann nochmal in 14 Tagen, miteinander anschauen, Epheser 1, Vers 1 bis 14. Und heute steigen wir mal mit zwei Versen ein, die eher ein bisschen unspektakulär sind. Würde man auf den ersten Blick meinen. Denn eigentlich ist es nichts anderes wie der Briefumschlag vom Epheserbrief. Epheser 1, Vers 1 bis 2, da steht: Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören. Euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Weißt ihr, wie es euch in eurer stillen Zeit gehen würde, wenn ihr Bibel lest, ob ihr da lange drüber nachdenken würdet? Ich glaube, es lohnt sich, innezuhalten und hier mal ein bisschen dem nachzugehen, was da geschieht. Der Epheserbrief ist, er heißt bei uns Epheserbrief, weil in vielen Manuskripten drin steht, dass er an die Menschen in Ephesus ist. Es steht aber nicht in allen Manuskripten drin, nicht in allen griechischen Manuskripten. In der Tat gehen eigentlich alle oder die meisten Forscher davon aus, dass der Epheserbrief so eine Art Rundschreiben war. Ephesus ist ja eine Gemeinde, die Paulus auf seiner dritten Missionsreise gegründet hat. Ephesus war damals eine wichtige Handelsstadt. Sie war direkt am Hafen. Heute ist Ephesus nicht mehr am Meer. Aber sie war am Meer, hatte einen Hafen, war eine wichtige Handelsstadt. Liegt in der heutigen Türkei. Ephesus war, vielleicht wissen das manche, habe ich auch schon mal erwähnt, Ephesus war bekannt in der Antike. Denn dort stand eines der sieben antiken Weltwunder. Also ich glaube, das einzige Weltwunder, was noch steht, sind die Pyramiden von Gizeh. Aber es gab sieben antike Weltwunder, die berühmt und bekannt waren, die bedichtet waren. Es gab zum Beispiel die hängenden Gärten von Babylon und ich glaube, der Koloss von Rhodos hat dazu gehört. Und die gibt's alle nicht mehr. Auch den Tempel der Artemis gibt es nicht mehr. Der war nämlich in Ephesus und das war eines der sieben Weltwunder. Der war nämlich riesig. Der war irgendwie 120 Meter lang und irgendwie 70 Meter breit, ungefähr 30 Meter hoch. Für die damalige Zeit kann man sich vorstellen, oder für uns klingt das ja so nach dreistöckigem oder was weiß ich was stöckigem Haus. Aber für die damalige Zeit muss man sich ja vorstellen, da gab es noch keine Kirchen, da gab es noch, was haben die für Häuser gehabt, oder? Dann war das auch noch auf einem Sumpfgebiet gebaut. Die Bauzeit von dem ersten Tempel war 100 Jahre, dann wurde er mal abgefackelt, dann haben sie ihn wieder neu gebaut, größer. 120 Jahre haben sie dann an dem Ding gebaut. Das war eine Berühmtheit. Das war bekannt. Wir wissen es auch aus der Apostelgeschichte, als Paulus dort war, hat ein Goldschmied einen Aufstand angezettelt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte in der Apostelgeschichte. Groß ist die Artemis der Epheser. Da gab es richtig Ärger, weil der gedacht hat, mir geht das Geschäft flöten, wenn die Leute alle sich zu Jesus bekehren. Und der Aufruhr wurde dann beigelegt. Paulus ist nichts geschehen, aber Paulus war ungefähr 2 bis 3 Jahre, wenn ich es richtig weiß, in Ephesus während dieser Missionsreise und hat in dieser Region auch missioniert. Und deswegen denkt man auch, dass der Epheserbrief, der von dem gleichen Mitarbeiter von Paulus überbracht wurde wie der Kolosserbrief, dass das ein Rundschreiben war und dass der wahrscheinlich am Ende in Ephesus gelandet ist. Trotz allem geht dieser Brief an die Epheser, Absender ist Paulus, er geht auch an die Epheser, Absender ist Paulus, Empfänger sind die Menschen in Ephesus und Umgebung. Und das ist das typische Formular, wie wir einen Briefumschlag anschreiben, so wurden Briefe begonnen. Selbst dieser Friedensgruß am Anfang, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, das ist dann natürlich sehr christlich, aber dieser Friedensgruß, der war normal für einen antiken Brief. Was ist denn also spektakulär? Ja, spektakulär ist eben das, was Paulus daran verändert. Er schreibt ja nicht Paulus an die Epheser. Sondern wir sehen ja hier, und das finde ich jetzt eigentlich spannend an dem Text, dass 3-mal Jesus Christus auftaucht. 1-mal Paulus, Apostel Jesu Christi. Dann an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören, euch allen, die aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid. Also wir hören einmal, dass Jesus den Paulus verändert hat. Dass dieser Jesus aus dem Paulus jemand anders gemacht hat. Wir kommen da gleich noch drauf. Und wir hören, dass die Menschen in Ephesus, und auch natürlich die in der Umgebung, dass das nicht einfach nur Epheser waren. Ja, also heutige Türkei. Ephesus damals, Kleinasien, keine Juden. Nach unseren Maßstäben steht dann Götzentempel. Heidnische Gottesanbeter, an dieses gerichtet und die gehören auf einmal zu Gottes heiligen Volk. Und dann wünsche ich ihnen Gnade und Friede von Gott, von unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich diesen Brief lese, wenn ich das mal ernst nehme, was Paulus und den Ephesern passiert ist? Ja, dann sind die doch durch Jesus Christus zu anderen Menschen geworden. Sie sind nicht mehr die gleichen wie vor ihrer Begegnung mit Jesus Christus. Die Jünger aus Emmaus, die haben das auch erlebt, oder? Zuerst verzweifelt, hoffnungslos, desillusioniert auf dem Heimweg. Dann begegnen sie Jesus und erkennen, der lebt. Dann kehren sie um, haben auf einmal eine Botschaft. Sie sind nicht mehr die gleichen. So war das auch bei Paulus. Paulus hat Jesus und die Gemeinde Jesu verfolgt. Jetzt ist er Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. So war das auch bei den Ephesern. Jesus, die Begegnung mit Jesus, verändert. Schafft eine neue Identität. Die Epheser gehören zu Gottes heiligem Volk auf einmal. Wir wissen, Paulus war Jude. Wer war Gottes Volk? Das Volk Israel. Was macht Paulus? Komm gleich darauf, im griechischen Text steht nichts von Volk, aber es ist trotzdem die korrekte Übersetzung. Im griechischen Text stehen Heilige. Ja? Steht eigentlich nur Heilige. Paulus, Apostel Jesu Christi, an die Heiligen in Ephesus, die gläubig sind und zu Jesus Christus gehören. Also an solche Menschen, wo wir sagen würden, haltet euch fern von denen, oder? Epheser, Götzenanbeter, bekannt für ihre Goldschmiede, für die auch gottfeindlichen Ideen, die dahinter stecken, bekannt als Zentrum einer Anbetung von Gegenständen, und wir wissen, dass es auch dämonisch, satanisch, teuflisch ist, wenn andere Götter angebetet werden als Jesus. Ja, an diese Menschen schreibt Paulus, ihr seid Teil von Gottes Volk geworden. Da ist eine andere Identität da. Da hat sich schon was verändert durch die Begegnung mit Jesus Christus. Und wir werden es merken, Ich werde am nächsten Sonntag ein bisschen mehr drauf eingehen. Es gibt in diesen ersten Versen immer wieder diese Bezugnahme in Jesus Christus und durch Jesus Christus. Ist was anders geworden in unserem Leben? Sind wir verändert? Wer bin ich? Ja, ich bin verändert. Wir gehen jetzt noch ein bisschen genauer darauf ein, was sich denn da verändert hat und was es auch für uns bedeutet. Paulus, wissen wir ja, ein gelernter, studierter Jude aus Tarsus mit römischem Bürgerrecht, einer der Anhänger der Pharisäer war, einer, der es ernst gemeint hat, der radikal mit gegen Jesus unterwegs war, einer, der Christen ins Gefängnis geworfen hat. Wir wissen, was Christenverfolgung heißt, wenn wir Nachrichten schauen inzwischen, wenn wir die Botschaft von ISIS hören, wenn wir sehen, was mit diesen Kopten aus Ägypten gemacht wurde, dann wissen wir, was Christenverfolgung heißt. Paulus war so einer, der Christen und Christus verfolgt. Der hat sich Erlaubnis geholt, um selbst in Damaskus, was in Syrien ist, die Christen zu verfolgen. Der ist von Jerusalem nach Damaskus gegangen, um da Christen niederzumachen, um diese Sekte auszurotten. Und nun schreibt er diesen Brief, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Paulus schreibt diesen Brief nicht, weil er gedacht hat, hey, ich möchte euch endlich mal schreiben, ich habe da was, eine wichtige Einsicht und Meinung, sondern er schreibt aus dieser Identität heraus, die er geschenkt bekommen hat durch die Begegnung mit Jesus Christus. Er schreibt als Apostel. Und das ist kein Titel, der er sich selbst gegeben hat. Das ist kein Amt, in das er reingewählt wurde. Das ist kein Posten, auf dem er sich ausruhen kann, sondern das ist seine Berufung. Ich will dich gebrauchen, hat Jesus zu ihm gesagt. Er ist Jesus begegnet. Jesus hat gesagt, ich bin der, den du verfolgst. Und jetzt bist du mein Botschafter. Ich habe einen Auftrag für dich. Paulus hebt es hervor, ich bin Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Das hat sich bei ihm verändert. Und das ist doch der Grund, warum wir den Epheserbrief heute noch lesen. Nicht, weil da ein Jude, ein gescheiter, studierter Jude sich viel Gedanken gemacht hat, sondern weil ein Mensch der Berufung Gottes gefolgt ist und wir von ihm lernen können, was Gott mit unserem Leben, in unserem Leben, was es bedeutet, Christ zu sein, was Gott mit uns vorhat. Deswegen lesen wir den Epheserbrief. Weil der Heilige Geist, weil Gott Paulus gebraucht hat, um sein Reich zu bauen, um seine Gemeinden zu gründen. Wer bin ich? Ja, ich bin ein Lernender. Ich bin einer, der hinsitzt und die Briefe von Paulus liest, um zu verstehen, was es heißt, Jesus Christus nachzufolgen. Das sind nicht einfach, das sind nicht einfach Petitionen oder Initiativtexte oder Vorträge, die Paulus gehalten hat, aufgrund seiner Ausbildung, aufgrund seiner Lebenserfahrung. Er teilt da nicht nur seine eigenen Ansichten, sondern er ist im Auftrag Gottes unterwegs und bringt den Ephesern eine Botschaft. Was hat der mit den Ephesern zu tun? Ja, mit denen hat er nur was zu tun, weil sie alle gemeinsam einen Vater und einen Herrn Jesus Christus haben. Weil sie alle zu Gottes Volk gehören. Und in diesem Volk hat Gott Paulus erwählt. Und nun bin ich heute, sind wir heute Lernende. Wer bin ich? Das macht ja einen Unterschied, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Wenn du in ein anderes Land ziehst, dann verändert sich deine Ausgangslage. Dann hast du zum Beispiel eben kein Stimmrecht. Dann musst du vielleicht Quellensteuer bezahlen. Dann bist du Ausländer. Ja, wer ich bin, das verändert meine ganze Situation. Und Jesus verändert eben nicht nur unsere Situation, indem er da ist und indem er uns lehrt, sondern er verändert uns. Er verändert uns und er macht uns zu Lernenden. Und wenn Paulus der ist, von dem Gott gewollt hat, dass er sein Apostel ist, dann will er auch, dann lernen wir eigentlich nicht von Paulus, sondern von wem lernen wir? Wir lernen von Jesus. Wir sind nicht Schüler des Paulus, sondern wir gehen in die Schule von Jesus. Wer bin ich? Ich bin nicht einfach nur Lernender, sondern ich bin Lernender von Jesus. Denn er schickt mir seinen Mitarbeiter, seinen Apostel. Und ich darf dadurch lernen. Ich werde informiert von Paulus über das, was Gottes Wille ist. Über das, was er vorhat. Auch über das, was ich bin. Werden wir merken. Nicht durch Paulus bin, sondern durch Jesus bin. Wer bin ich? Verändert. Ich bin Lernender. Und jetzt kommen wir zu dieser Aussage an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Oder in einer anderen Übersetzung, wenn ihr nachlest, werdet ihr merken, heißt es an die Heiligen in Ephesus. Hi. Was für eine Bezeichnung. Hä? Was dreht sich da bei euch um? Oder wie geht's euch damit? An die Heiligen in Ephesus. Wenn wir an Heilige denken, dann denken wir an den heiligen St. Nikolaus. Oder an den heiligen Antonius. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit den Heiligen nicht aus. Aber wir haben natürlich eine gewisse gesellschaftliche, kulturelle Prägung erfahren, dass Heilige Teil der katholischen Lehre sind. Und es ist nicht unbedingt üblich, dass wir uns als Heilige ansprechen. Das Verfahren der Heiligsprechung in der katholischen Kirche ist ja ein mehrstufiges Verfahren. Und die Voraussetzung dafür ist, dass man natürlich ein vorbildliches Leben geführt hat, ein vorbildliches christliches Leben. Dann muss es eine Gemeinschaft geben, die anfängt, nach deinem Tod dich zu verehren. Dann muss ein Verfahren im Vatikan eingeleitet werden. Dann wird um ein Wunder gebetet. Und dann muss ein Wunder nachgewiesen werden, dass die Person ein Wunder getan hat. Und dann kommt die Seligsprechung, wird man selig gesprochen. Und dann muss noch ein zweites Wunder nachgewiesen werden. Und da gibt es dann immer Verfahren. Es gibt, habe ich gelesen, auch Anwälte, die sozusagen dagegen argumentieren und Anwälte, die dafür argumentieren. Aber wenn ein zweites Wunder nachgewiesen wird, dann kann man heilig gesprochen werden, je nach katholischer Lehre, kanonisiert. Dann dürfen auch Katholische zu ihnen beten. Biblisch sehe ich da eine andere Bedeutung. Biblisch ist Paulus gar nicht so scheu. Braucht gar kein zusätzliches Verfahren. Biblisch betrachtet ist die Bezeichnung als Heiliger, sieht man schon im Epheserbrief, eher der Normalfall als der Sonderfall. Zum Beispiel spricht Paulus in Epheser 1, Vers 15 davon, dass die Epheser dadurch ausgezeichnet sind, dass sie Liebe zu allen Heiligen haben. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt das wieder, wahrscheinlich damit wir das besser verstehen, damit wir es nicht direkt auf unserem kulturellen Hintergrund hören, sondern auf dem, was gemeint ist, übersetzt es wieder damit: Ich habe gehört, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Oder in Epheser 2, Vers 19 bringt Paulus zum Ausdruck, was sich verändert hat. Auch wieder Veränderung. Wer bin ich? Im Blick auf Gott, im Blick auf Juden und Heiden. Da sagt Paulus, ihr seid jetzt also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wieder die Neue Genfer Übersetzung umschreibt dieses Heilige, damit wir das besser verstehen, aber es steht nichts anderes als ihr seid Heilige. Ihr seid nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Oder in Epheser 6, Vers 18 wird zum Gebet aufgerufen. Und zwar nicht zum Gebet zu Heiligen, sondern, da heißt, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Oder andere Übersetzung, betet mit aller Ausdauer und Beharrlichkeit für alle Heiligen. Oder in Epheser 4, Vers 12, da spricht Paulus davon, dass es verschiedene Gaben gibt in der Gemeinde, dass es Apostel gibt, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Hirten. Und dann heißt, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Wieder umschrieben, zu Gottes heiligen Volk gehören, aber da steht eigentlich nichts anderes als Heilige. Wer bin ich? Wer bin ich? Heilig. Wahrscheinlich wird euch das jetzt schwer über die Lippen gehen, aber ich würde es doch trotzdem mal anregen, dass man, wenn man das möchte, vielleicht mal nach dem Gottesdienst auf einen zugeht und mal sagt, also nicht auf mich, nicht auf mich, weil die Pastoren, die werden sowieso schon immer in den Himmel gelobt. Nein, ich bewusst mal aufeinander zugehen und sagen, heiliger Mario. Oder Mario, du bist heilig. Oder Carmen, du bist heilig. Oder Cornelia, du bist heilig. Würden wir das machen? Der Gedanke der Heiligkeit, der ist uns vielleicht ein bisschen unangenehm. Was verbinden wir mit Heiligkeit? Ja, wir verbinden, wie bitte? Etwas Besonderes, ja, genau. Wir wollen ja nichts Besonderes sein. Ja, so nach dem Motto, ich bin's halt, gell? Geht's darum bei dem Begriff des Heiligen? Wir verbinden mit dem Heiligen eben vorbildliches Leben. Wir verbinden damit Reinheit, tugendhaft, beispielhaft. Und wir schrecken vielleicht davor zurück. Ist auch eine interessante Beobachtung, uns als Heilige zu bezeichnen. Aber von welcher Heiligkeit spricht denn Paulus hier? Was meint er denn mit dieser Heiligkeit? Er meint dazu, heilig bedeutet, Heiligkeit und Reinheit haben was miteinander zu tun. Das stimmt. Das merken wir auch im Epheserbrief. Das merken wir im ganzen Neuen Testament. Dass Reinheit und auch ein geheiligtes Leben nicht eine mögliche Zusatzaufgabe für uns Christen ist. Aber die Heiligkeit, von der Paulus hier spricht, ist die Heiligkeit, die mir Jesus schenkt. Und es ist die Reinheit, die nicht ich bewirke, sondern die Jesus in mir bewirkt. Reinheit kennen wir nur als Ergebnis unserer Putzaktion. Unsere Wohnung, unsere Toilette, unser Badezimmer, die werden immer von alleine schmutzig, aber nie von alleine sauber. Einmal den Boden geputzt, in der Küche, erlebt während unserer Krankheitsphase, am gleichen Tag einmal Orangensaft und einmal Fisch auf dem Boden. Toll. Ich muss wieder putzen. Ja, das hat Freude ausgelöst. So verstehen wir Reinheit, so verstehen wir Heiligkeit. Aber Paulus und Jesus verstehen Heiligkeit und Reinheit zunächst einmal nicht von dem, was wir tun, sondern von dem, wer wir in Jesus sind und durch Jesus sind. Dass wir eben zu Gott gehören. Ja, dafür braucht's Reinigung, klar. Aber das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 8. Und 9, ja, ich müsste es nachlesen. Aber 1. Johannes 1, Vers 9 heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann wird es später nochmal betont, nochmal nachgelegt. Das Blut Jesu wäscht uns rein. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, heilig, weil rein in Jesus. Bei unserer Heiligkeit, bei der Heiligkeit, von der Paulus spricht, geht es nicht um die Heiligkeit, die ich herstelle durch Selbstdisziplin, durch vorbildhaftes Leben. Und wenn ihr das möchtet, wenn ihr euch mal mit der groben Struktur von Paulusbriefen beschäftigt, ich ermutige euch dazu sehr, das ist nämlich eine schöne Erkenntnis, dass man nachvollziehen kann, dass Paulus ganz oft eine Zweiteilung in seinen Briefen drin hat. Dass er im ersten Teil, zum Beispiel Römer 1 bis 11, spricht er von dem, wer wir sind durch Jesus Christus. Und ab Vers 12 geht es um unser Leben. Theologen sprechen davon, was kommt zuerst? Der Imperativ, du sollst, oder der Indikativ, du bist. Wir Christen denken immer, ja, ich muss mich verändern. Ich muss heilig werden. Und dabei merken wir, dass das genau der falsche Weg ist. Ich bin schon anders, darum darf ich anders werden. Ich bin gerettet, deswegen darf ich als Geretteter leben. Ich bin Kind Gottes, darum darf ich als Kind Gottes leben. Ich muss mir das nicht verdienen. Ich bin heilig. Ja, und jetzt hat es natürlich Konsequenzen. Oder? Paulus sagt sogar zum Beispiel mal in Epheser 2, Vers 21, ja, dass die Gemeinde das Bauwerk ist und Epheserbrief wieder zugeschlagen hier, Epheser 2, Vers 21, da geht es wieder darum, Juden und Heiden miteinander zusammen, eine Familie, wir sind jetzt nicht mehr Fremdlinge, wir sind Bürger, dann gibt es ein Fundament von dem Haus und Jesus Christus hält das ganze Haus zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Er spricht davon, dass die Christen wie ein heiliger Tempel sind, die Gemeinde Jesu ist wie der Ort, wo Gott wohnt. Das ist nicht nur ich bin heilig, sondern auch die anderen sind heilig. Deswegen geht es ja bei dem Wer bin ich nie nur um die Frage, wer bin ich, wenn ich in den Spiegel schaue, sondern wer zu Jesus kommt, wer zu Gott gehört, gehört automatisch zu seiner Gemeinde. Und Gemeinde ist eben nicht nur die Summe der einzelnen Christen, sondern Gemeinde ist Gottes Bauwerk, Gottes Sache. Ich werde Teil seiner Gemeinde. Wir denken vielleicht, es sei entscheidend, dass Jesus mit mir unterwegs ist. Nein, das Entscheidende ist, dass ich in Christus bin. Die Gemeinde als der Leib Christi, Jesus ist das Haupt und ich werde Teil von seinem Leib. Nicht er wird mein Haupt, sondern ich werde sein Glied. Ich bin in Christus, heilig, gerecht, rein, vollkommen. Ich bin in ihm, heilig, weil rein in Jesus. Heilig heißt nichts anderes als zu Gott gehörig, zu Gottes Volk gehörig. Teil seines Volkes, seiner Gemeinde, seines Leibes, der auf dieser Welt wirkt. Das Volk Israel, die Nation Israel, das Judentum kann nicht alleine mehr beanspruchen, Volk Gottes zu sein. Sondern wir haben Abraham zum Vater, wir sind Teil der Verheißung geworden, die Abraham bekommen hat. Wir sind Teil von Gottes Volk, wir sind heilig. Wer bin ich? Heilig. Und eben das Dritte, was da unten dann noch kommt, ist, dass Paulus dann auf einmal von unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus spricht, was es nochmal unterstreicht mit diesem Körper, mit dieser Gemeinschaft. Ich bin Teil von Gottes Gemeinschaft. Ich möchte es nochmal betonen. Ich bin Teil von Gottes Gemeinschaft durch Jesus Christus. Und ich habe mir nicht ausgesucht, wer zu dieser anderen Gemeinschaft gehört. Wenn ihr euch mal umschaut, ja, ihr habt niemanden von denen ausgesucht, die noch zur Gemeinde Jesu gehören. Und trotzdem sieht Jesus jeden von uns als heilig. Deswegen ist es vielleicht mal eine gute Übung, wenn wir uns das zusprechen. Wenn du in Jesus bist, bist du heilig. Sarah, Michael, Simon, Irene, Susan und so weiter. Wir denken ja ganz oft bei unseren Predigten, jetzt muss ja eine praktische Anwendung kommen, da muss ich ja irgendwas tun. Ich muss mir was tun, damit ich mich verändere. Nein, mein Veränderung beginnt im Denken. Veränderung beginnt, dass ich erkenne, ich bin schon verändert. Ich bin jemand anders durch Jesus. Zum Schluss noch zwei Stichworte, die Paulus hier aufgreift. Er wünscht ihnen Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Mit Gnade und Frieden nimmt Paulus zwei Themen seines Briefes auf. Er unterstreicht nochmal, was ich gerade eben gesagt habe. In Epheser 2, Vers 5 heißt zum Beispiel, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Gnade. Ich bin aus Gnade gerettet. Deswegen spricht Paulus hier nochmal von Gnade am Anfang. Durch, Vers 8, Epheser 2, Vers 8, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Und beim Thema Frieden, auch da nimmt Paulus Gedanken auf, die sich im Epheserbrief immer wieder finden, an vielen verschiedenen Stellen. Zum Beispiel ist das Evangelium ein Evangelium des Friedens. Ja, warum denn? Steht in Epheser 6, Vers 15. Weil Christus unser Friede ist. Weil Jesus Friede macht. Und zwar nicht nur zwischen Juden und Heiden, sondern zwischen uns und Gott. Niemand muss mehr Gott in Furcht begegnen. Epheser 2, Vers 14 und Vers 15 kann man das nachlesen, wenn man das möchte. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Wer bin ich? Wenn ich nächste Woche, heute Nachmittag, nach dem Gottesdienst rausgehe, mit euch Gemeinschaft habe, dann nicht nur, weil ich hier angestellt bin, sondern weil wir was gemeinsam haben. Dann nicht nur, weil ich beschlossen habe, in die Schweiz zu kommen, sondern weil wir was gemeinsam haben. Einen gemeinsamen Vater, eine gemeinsame Gnade, einen gemeinsamen Frieden, eine gemeinsame Heiligkeit, eine gemeinsame Lernerfahrung, Veränderung. Damit beginnt das christliche Leben. Damit endet es nicht. Am Ende werden wir keine Sünde mehr tun. Sünde, hat jemand gesagt, charakterisiert immer wieder auch meine Handlungen als Christ. Das stimmt. Ich bin nicht sündlos. Ich werde auch schuldig. Aber Sünde charakterisiert nicht meine Identität. Wer ich bin, erklärt sich nicht daraus, dass ich Sünder bin, sondern dass ich gerettet bin. Ich war Sünder. Ich bin gerettet. Als solcher tue ich immer wieder Sünde. Okay. Manche meiner Handlungen lassen sich durch Sünde erklären. Aber wie ich mit dieser Sünde umgehe, zeigt, wer ich bin. Dass ich sie bekenne, bereue, hasse, lasse. Dass ich nicht aus eigener Kraft versuche, mich zu verändern, sondern dass ich mich in Jesus versuche zu verändern, dass er mich verändern soll, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle. Nicht, dass ich an mir arbeite, sondern dass er an mir arbeitet.